Was ist mit Menschen, die sich Aluhüte aufsetzen und denken, überall rennen Reptilien rum und überhaupt die große Verschwörung wittern? Wann ist jemand ein Verschwörungstheoretiker? Das geht manchmal schnell mit der Vorverurteilung und gerade in Zeiten, wo die Querfrontstrategie überall zu beobachten ist, ist es immer schwierig, Leute einzuordnen und sich ein Bild zu machen. Eine schöne Artikelreihe habe ich in der Lirabelle gefunden, die Aluhut-Chroniken, und einer der Autoren ist Johannes Mettern, er ist politischer Bildner, Redakteur von Radio Frei, mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Johannes.
Schönen guten Morgen, Carsten.
Das Urteil geht ja manchmal schnell, das sind Verschwörungstheoretiker. Manchmal ist es natürlich auch ganz einfach, wenn Leute sich Aluhüte aufsetzen und überall Verschwörung wittern. Ist das Urteil leicht?
Das Urteil ist, wird sich, glaube ich, häufig leicht gemacht, ist es aber in vielen Fällen auch nicht, denn wir müssen uns, glaube ich, klar werden, dass Verschwörungen halt tatsächlich existieren. Es gibt Verschwörungen, gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass es immer mehr Fälle gibt, in denen ja Verschwörungsideologien, das ist sozusagen der wissenschaftliche Begriff dazu, existieren. Verschwörungsideologien deshalb, weil sie ein abgeschlossenes Weltbild transportieren, das nicht mehr hinterfragt werden kann und dadurch auch nicht mehr sich einer Kritik aussetzen kann. Und das ist häufig ein Problem, was man, glaube ich, gerade durch, was durch das Internet gerade nochmal sehr stark befeuert wurde und durch die ganze Blogosphäre und dem wir heute eben, sei es in Form von einigen Redebeiträgen beim Friedenswinter, bei den Mahnwachen oder auch Pegida irgendwie begegnen, dass diese Theorien, diese Ideologien eben einen neuen Aufwind erhalten, die, glaube ich, lange Zeit gar niemand richtig auf dem Plan gehabt hat. Mhm.
Zu dem Friedenswinter und zu den Querfrontstrategien werden wir gleich noch kommen, aber lass uns doch mal über die kuriosesten Geschichten reden. In der Lirabelle, einer linken Zeitschrift, die in Erfurt rausgegeben wird, bist du Mitautor einer Reihe. Das Ding heißt die Aluhut-Chroniken und in dem ersten Artikel geht es um das Königreich Neudeutschland. Wenn man sich das so durchliest, dass jemand in Deutschland ein Königreich gründet, denkt man, naja, das sind doch alles Spinner. Aber die machen das tatsächlich, nehmen Geld ein und viele Leute schließen sich an?
Die gibt es, genau, die gibt es tatsächlich. Wobei man dazu sagen muss, dass es da ganz viele unterschiedliche gibt. Es gibt das Fürstentum Germania noch, es gibt noch diverse deutsche Reichsverbände, Verbünde sozusagen, die sich gegründet haben. Das heißt, es gibt nicht nur das eine Königreich oder das Königreich Neudeutschland, was in Halle relativ populär geworden ist, weil mit Peter Fitzek da ein sehr prominenter Mensch, zumindest sich selbst als prominentierender Mensch, sich sozusagen hat krönen lassen oder sich selbst gekrönt hat. Das Ganze basiert auf einer Verschwörungsideologie, die schon recht alt ist. Sie geht darum, dass die Menschen, die daran glauben, denken, dass es Deutschland als Staat gar nicht gibt. Dann gibt es noch so Unterformen, die dann von einer BRD GmbH sprechen, beziehungsweise die eben noch den Besatzungsstand, den Besatzungsstatus ausrufen. Dann wiederum gibt es welche, die sagen, dass die Rechtsform nach wie vor das Deutsche Reich ist, also das, was bis 1945 gegolten hat. Das hat natürlich wieder ganz andere Implikationen, nochmal zieht es nach sich. Und da gibt es halt eine große Bandbreite. Und ja, die Leute, die dran glauben, glaube ich, sind da ganz unterschiedlich. Gerade bei Peter Fitzek und seinem Königreich Neudeutschland, würde ich sagen, kommen die eher aus so einem alternativen Spektrum. Peter Fitzek hat, bevor er das Königreich Neudeutschland gegründet hat, auch mit Regional- und Alternativwährungen experimentiert und hat darüber auch viele Leute für seine Theorien, für seine ja, Ideen begeistern können. Und einige sind da, glaube ich, eher so reingerutscht in eben eine, auf der Suche nach einer anderen Lebensform für sich und für ja, die Leute, mit denen sie zusammenleben wollen. Und sind jetzt da auf einem Klinikgelände in Halle, einem ehemaligen Klinikgelände und leben da ein bisschen, ja, manchmal muss man sagen, wenn man die Videos sieht, sektenmäßig unter der Knute von dem selbsternannten König Peter Fitzek. Hm. Und das ist ja, das ist traurig und dem muss man irgendwie entgegentreten. Ja.
Ja, sie haben sogar ein freies Energiekraftwerk aufgemacht, haben eine eigene Währung, die Engelmark oder E-Mark, und man konnte da sogar in Erfurt damit bezahlen in einem Lebensladen. Das konnte ich gar nicht glauben.
Ja, das ist genau, das ist das Schwierige daran. Ich glaube, dass viele sich damit gar nicht so richtig beschäftigt haben. Viele fanden die Idee einer Alternativwährung ja auch erstmal gar nicht so schlecht und haben dann, ohne sich weiter über Peter Fitzek und sein Königreich zu informieren, haben halt diese Währung Währung halt angenommen. Das heißt aber nicht, dass jeder, der irgendwie diese Währung benutzt, automatisch dann auch Teil dieser Peter Fitzek-Sekte ist. Ja, da muss man, glaube ich, das ist ja das, was du auch am Anfang gesagt hast, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein mit dem Vorverurteilen von Menschen, die einfach nur auf der Suche nach etwas anderem sind. So, gleichzeitig muss man aber sagen, dass der Lebensladen, als er noch existiert hat, ja immer mal wieder in die Kritik gekommen ist, weil er eigenartige Veranstaltungen promotet hat und selbst als das Gespräch mit den Besitzern geführt wurde über problematische Inhalte, der Lebensladen halt trotzdem nicht darauf reagiert hat, beziehungsweise irgendwie das Verhalten auch nicht begründen konnte. Und da sind wir eben an dem Moment, wo man sagen muss, da gibt es dann eben sozusagen Verschwörungsideologien, Leute, die glauben, dass das, was sie tun, richtig ist und alles andere falsch, also so einen absoluten Anspruch, und die sich dann auch frei oder ja gegen jede Kritik wehren. Und da wird es dann schwierig, und das konnte man eben beim Lebensladen durchaus auch zum Teil beobachten.
Dazu gehören ja auch die Reichsbürger, zu den Verschwörungsideologen. Die tauchen ja dann auch bei Friedensmahnwachen und bei dem Friedenswinter auf und sind dann zumindest erstmal da. Schwierig damit umzugehen?
Unglaublich schwierig, weil man muss sich da, glaube ich, echt in die Welt erstmal reinbegeben, muss auch mal erkennen, was das sozusagen an politischen Dimensionen nach sich zieht. Gerade bei den Reichsbürgern ist es ja so, wenn sie eben an die Fortbestehung des Reiches von 1945 oder vor 1945, oder Sie sagen ja gerne das Reich von 1933, um sozusagen nicht in die Nazi-Zeit mit reingerechnet zu werden, aber da muss man eben dazu sagen, da war Deutschland einfach noch größer. Das heißt, wenn diese Leute glauben, dass die Staatsgrenzen von 1933 existieren, dann befinden sie sich eigentlich in einem ziemlich großen Konflikt, beispielsweise mit Polen. Und da muss man dann tatsächlich genau hinterfragen, möchte man dieses Kapitel wieder aufmachen? Und ich persönlich glaube, das ist einfach abgeschlossen. Und gerade die Frage nach, also was häufig bei den Reichsbürgern argumentiert wird, ist, dass es keine Verfassung in Deutschland gibt. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht, was gerne auch für Sie als Argumentation herangezogen wird, mehrmals festgestellt, dass das Grundgesetz einen Verfassungscharakter besitzt. Also diese Argumentation ist halt schon lange widerlegt, aber sie wird halt in den Reichsbürgerkreisen trotzdem immer und immer wieder hervorgebracht, eben weil das Grundgesetz nicht Verfassung heißt. So. Mhm. Aber das hat halt eine historische Dimension, die man erklären kann, die gerichtlich auch sicher ist, aber wenn man halt nicht an Gerichte glaubt oder nur dann an Gerichte glaubt, wenn sie die eigene Meinung bestätigen, dann kommt man halt in so eine Situation wie der Reichsbürger, dass man eben ja damit einfach nicht mehr weiter diskutieren kann.
Richtig kurios, und das beschreibst du ja in den Aluhut-Chroniken Teil 1 in der Lehrer Belle, wenn es um reptiloide Formwandler geht, also um Reptilien, also dass Leute davon ausgehen, dass manche Politiker und manche Leute, die Macht haben, eigentlich Reptilien sind. Du könntest mal sagen, wieso muss man sich damit beschäftigen? Das sind doch einfach nur Spinner.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich könnte man das sich so einfach machen, aber immer wieder müssen beispielsweise Regierungen Stellung nehmen gegenüber solchen Verschwörungsideologen. Häufig ist es ja so, dass Verschwörungsideologen viel Zeit haben, beziehungsweise viel Zeit für ihre Ideologie aufwenden und die Behörden den Staat mit zahlreichen Eingaben belasten und verstopfen zum Teil auch. Und bei den Reptiloiden war es tatsächlich so, dass die australische Regierung ein Statement abgeben musste, dass der damalige australische Regierungschef kein Reptiloid ist. Nun muss man natürlich auch sagen, wer in einer Verschwörungsideologie steckt, der glaubt natürlich so einer Pressemitteilung, dass er Regierungschef, ich glaube Abbott war es damals, kein Reptiloid ist, der glaubt dem das auch einfach nicht. Ne? Also weil auch, das ist ja Teil der Verschwörung.
Auch der neuseeländische Premierminister hat ernsthaft erklärt oder musste erklären, I'm not a reptile, also ich bin kein Reptil. In Auckland, Neuseeland ist das auch passiert. Es ist doch einfach unglaublich, dass jemand ernsthaft darauf eingeht, aber der Druck scheint dann doch so groß zu sein.
Der Druck nicht. Ich glaube, es sind einfach die Formen, die da dem Staat sozusagen zum Verhängnis werden. Also ich hatte jetzt tatsächlich Neuseeland und Australien verwechselt, Entschuldigung. Das ist einfach so, dass die ein Bürgerfragesystem haben im Rahmen von zahlreichen Transparenzoffensiven. Kennen wir das ja auch. Letztendlich, wenn jetzt bei dir in der Sendung ein ein Zuhörer den Oberbürgermeister Andreas Bausewein fragen würde, ob er ein Reptiloid ist, dann würdest du die Frage ja wahrscheinlich mit einem Lachen in der Stimme auch an ihn weitergeben. Und tatsächlich ist das, muss man das, glaube ich, halt auch so sehen. Die Regierung hat eben ein Programm, wo sich Bürgerinnen und Bürger direkt an Abgeordnete bzw. Regierungsmitglieder wenden können. Und dann muss eben auch auf so eine Frage geantwortet werden, weil sonst kommt man ja irgendwie ganz schwer in eine Situation, dass man bestimmte Fragen einfach ignoriert, die unangenehm werden. Und deswegen müssen auch so spinnerte Fragen beantwortet werden.
Ein Typ, der völlig abgedreht ist, ist Christian Anders. Also war ein Schlagersänger. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, der letzte Tanz und so weiter. Was ist denn mit dem passiert?
Da, also wir schreiben diese Chroniken ja tatsächlich im Kollektiv. Das heißt, das ist jetzt gerade ein Artikel, den ich nicht geschrieben habe. Da kann ich dir gerade gar nicht so viel zu sagen. Zu dem habe ich nicht geforscht. Da bin ich nicht standsicher.
Ja, er sagt aber zumindest, dass Michelle Obama ein Mann ist. Ebola und HIV sind Erfindung der Pharmaindustrie. Kaffee und Milch sind tödliche Gifte. Und er singt dann, macht dann, muss dann, also ist vom ZDF ausgeladen worden. Also sehr kurios. Ja. Die letzte Teil der Aluhut-Chroniken ist in der aktuellen Lirabelle, Ausgabe März 2015, und da geht es um die Strichcodes auf Lebensmitteln, dass die des Teufels sind. Was sind das nun wieder?
Es ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsverschwörungsideologien, die es gerade so auf dem Markt gibt. Ja, es gibt zwei große Richtungen in den Strichcodes. Das eine ist, dass der Strichcode eine Zahl des Teufels ist. Also da wird davon ausgegangen, dass jeder Strichcode die Zahl 666 in sich trägt. Also nach dem Alten Testament ist es das Number of the Beast, also die Zahl des Tieres. Und deswegen wird davon ausgegangen, dass wenn man sozusagen diesen Strichcode hat, eben halt satanische Riten abhält, ohne das zu wissen. Und die zweite Verschwörungstheorie kommt so aus dem Esokarma-Bereich. Da blocken diese Striche, sind ähnlich wie ein Gitter, die blocken die guten Energien der Lebensmittel bzw. des Menschen, blocken die und müssen dann aufgebrochen werden.
Ach, nicht wirklich.
Doch. Und tatsächlich gibt es einige Hersteller, die darauf schon reagiert haben.
Ach nee.
Zum Beispiel Rotbäckchen, die Marke, die kann man sich mal angucken, wenn man so ein Rotbäckchen-Fläschchen kauft, dann sieht
das
man...
Das ist so ein Bio-Gesundheitssaft, den man im Reformladen bekommt?
Genau diesen. Und da sieht man dann auf dem Strichcode einen ganz dünnen Strich drauf, und damit wird der Code, also wird der Strichcode durchbrochen und die Energien können wieder fließen. Ja, und da gibt es noch ein paar andere Hersteller, also Biozisch, auch eine Bio-Limonaden-Marke, die machen das. Die Firmen begründen das natürlich, sage ich jetzt mal rein kapitalistisch, ja, das tut ihnen nicht weh, wenn sie diesen kleinen Strich darüber machen, geht es trotzdem noch über die Supermarktkasse, und wenn sie damit irgendjemanden einen Gefallen tun und der dann das Produkt öfter kauft, dann finden die das natürlich gut, das ist für sie kein zusätzlicher Stress oder sowas. Gleichzeitig muss man aber halt sagen, dass es natürlich auch eine gewisse Legitimation für Verschwörungsideologen darstellt, wenn ihre Wünsche dann so umgesetzt werden. Ne?
Das ist unglaublich. Also man kann ja sagen, es gibt viele Spinner auf der Welt, und die sollen ja auch spinnen und machen und sich in ihre Welt begeben. Wenn es dann aber in die richtige Welt reinstrahlt und wenn jetzt so ein Hersteller darauf reagiert, ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, wenn dann Verschwörungsideologen in Protestbewegungen, zum Beispiel in die Friedensbewegung reinstrahlen und dann alte Friedensaktivisten Probleme haben, sich zu distanzieren. Ja, was jetzt bei dem Friedenswinter ja passiert ist, da hat also der Friedensaktivist Rainer Braun gesagt, wir sagen Nein zu Antisemitismus, neuen Rechten, Reichsbürgern, Rassismus, Nationalismus und Faschismus. Das hat er am 13. Dezember verlesen, aber so richtig gelingt das der Friedensbewegung nicht, weil dieser Friedenswinter geprägt ist von der Querfrontstrategie. Was ist denn mit Querfront gemeint?
Na, die Querfrontstrategie, die gibt es schon seit den 30er Jahren, basiert so auf der Überlegung oder auf den Gedanken, dass rechts und links zusammen marschieren gegen wen auch immer. Das ist sozusagen in der Zeit immer mal wieder umgewandelt worden oder hat sich umgeändert. Jetzt zur Zeit geht es eben gegen die kriegstreibende NATO. Auch da treffen sich eben Rechte und Linke ja schon länger, glaube ich, in der Kritik der NATO. Ja, und da in dieser aktuellen Friedenswinter- bzw. Querfrontstrategie, die wo man wirklich auch ganz klar sagen muss, die eben hauptsächlich von rechts an die linke Seite herangetragen wird, geht es darum, eben ja die Lügenpresse zu enttarnen. Das ist einer der wichtigen Punkte. Also da geht man davon aus, dass die Medien das Volk, die Menschen in Deutschland belügen und betrügen und die Wahrheiten verschweigen. Dann gehört dazu, dass Russland den Krieg in der Ukraine nicht begonnen hat, sondern dass dieser Konflikt eben durch Agent Provocateur, also gekaufte Krawallmacher durch den Westen ja sozusagen herangemacht wurde. Es gibt in der Friedenswinterbewegung dann aber ganz viele Querköpfe noch, die dann Chemtrails abschaffen wollen. Also das sind die glauben, dass wenn Flugzeuge über den Himmel Kondensstreifen hinter sich herziehen, dass die Bevölkerung durch die Regierung dann mit Chemie ruhig gestellt wird. Also die Flugzeuge strahlen halt Chemie oben aus, die wirkt auf uns runter und wir sind dann sozusagen angepasst.
Ach, deswegen bin ich immer so müde.
Deswegen bist du wahrscheinlich immer so müde. Dann kommen noch dazu Leute, die von diesem ganzen Gender Mainstreaming spricht, der Gleichstellung von unterschiedlichen sexuellen Lebensentwürfen extrem genervt sind. Die befinden sich auch unter den Friedenswinterleuten. Dann gibt es welche, die gegen das Schulsystem sind und so weiter und so fort. Also gerade diese Montagswachen, Friedenswinter-Demo-Sachen, die sind extrem breit aufgestellt. Ja, das ist, da fordert jeder irgendwie was anderes und das heißt auch nicht, dass jeder, der da mitläuft, irgendwie die Sachen des anderen da gut findet. Ja, und bei Dieter Dehm, einem Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, ist es natürlich irgendwie besonders interessant, der immer mal wieder bei diesen Friedenswinter-Sachen mitmacht, dann mal wieder dagegen ist, mal wieder mitmacht und wo einfach nicht ganz klar ist, welche Positionen betreibt der Mann da gerade.
Und von KenFM, also Ken Jebsen und Else, ist ja gar nicht zu sprechen. Wie ist denn solchen Leuten zu begegnen? Du hast einen schönen Text rausgesucht von Max Horkheimer. Der könnte helfen, da den Umgang damit zu lernen.
Genau, Max Horkheimer hat in einem Fernsehinterview, das ich sehr spannend finde, das heißt Porträt eines Aufklärers, da hat er mal so ein paar Punkte zusammengefasst, wie man Demagogen erkennt. Und ich finde, dieser Text ist zwar von 1969, aber er ist gerade in der heutigen verschwörungsoffenen Welt sehr, sehr interessant und man kann da sich sehr viele Punkte mitnehmen. Wenn man mal wieder irgendjemanden zuhört, der da irgendwas von sich gibt, kann man ja einfach mal so dieses Muster, was er sagt, anlegen und gucken, trifft das jetzt gerade auf das, was ich höre, zu oder nicht? Und dann weiß ich, wie ich vielleicht damit umgehen soll.
Dann lassen wir mal reinhören. Dann lassen wir jetzt mal Max Horkheimer zu Wort kommen.
Die Masse der Superlative in einer Rede. Oder dass wir und die anderen, die in dieser Rede schlechthin die Guten und die Schlechten bedeuten. Oder das absolute Ziel, das absolut gut ist, von dem wir vorher gesprochen haben. Das völlige Ausschließen des Zweifels aus der Rede. Oder die Erklärung des Demagogen. Ich bin ja wie ihr. Ich bin einer von euch, auch wenn es gar nicht wahr ist. Oder der Gedanke, dass gegen uns eine Verschwörung im Gange ist. All das sind demagogische Tricks, insbesondere dann, wenn sie wiederholt werden.
Sagt Max Horkheimer, Porträt eines Aufklärers von 1970. Das ist ja hochaktuell eigentlich, oder, Johannes?
Ich finde ja, es trifft ganz vieles zu. Er hat es, glaube ich, unter anderen Gesichtspunkten gesagt, aber es ist tatsächlich übertragbar in unsere heutige Zeit und vor allen Dingen einfach bedenkbar. Wie gesagt, das heißt nicht, dass jeder, der in der Wir-Form oder in die anderen Form spricht oder der gerne Superlative benutzt, wie er es am Anfang gesagt hat, automatisch ein Verschwörungsideologe ist. Ne? Aber wenn man irgendwie mal einer Demo lauscht und dann irgendwie so ein paar dieser Punkte einen Haken hintermachen kann, dann glaube ich, wäre es an der Zeit, doch wirklich sich zu fragen, ob man auf dieser Demo weiter bleiben möchte oder sie diesen Menschen weiter zuhören möchte. Das kann ja dann jeder selbst entscheiden. Mhm.
Ein Riesenfeld für die politische Bildung, in der du ja tätig bist, denn es ist ja, wird ja schwer, wir haben es ja eingangs gesagt, wenn zum Beispiel Leute wie Albrecht Müller, Jens Berger von den Nachdenkseiten, die ja immer so eine kritische Position einnehmen, dann in eine Ecke gedrängt werden und man schnell dann auch natürlich auch so den Stempel aufgedrückt bekommt, Verschwörungsideologe. Ist das nicht auch schwierig in Zeiten des Netzes, wo man dann Sachen postet oder Interviews gibt, schnell in so eine Ecke gestellt zu werden?
Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Auf der einen Seite sind gerade die Nachdenkseiten ja auch recht schnell in der Taktung ihrer Beiträge. Also sie bringen schnell was raus und dann müssen sich die Nachdenkseiten eben auch die Fragen stellen oder Frage stellen lassen, inwieweit gehen sie halt mit Zweifeln oder Kritik an ihren Sachen um. Tatsächlich ist es halt schwierig, jemanden sofort irgendwie Verschwörungsideologie vorzuwerfen. Ja, wir erleben das ja gerade in der sehr aufgeheizten Debatte um die Impfkritik oder um das Impfen lassen von Kindern. Da nicht jeder, der sein Kind nicht impft, ist ein Verschwörungsideologe und nicht jeder, der sein Kind impft, ist irgendwie ein Bauernopfer der Pharmalobby. Ja, es gibt da viele, viele Grautöne dazwischen und ich glaube, man muss einfach sehr vorsichtig sein und im Internet noch mehr vorsichtig sein, wenn man sich entschließt zu kommentieren, was macht der andere, welche Ideen hat der andere und sich das erstmal in Ruhe anzuhören und dann zu entscheiden, was man persönlich davon hält und sich dann nochmal zu entscheiden, wie man damit umgeht und am besten einfach auf solche Absolutismen verzichten und immer offen bleiben, auch gegenüber Kritik an der eigenen Position. Ich glaube, das sind so wichtige Bestandteile, die einfach die Kommunikation im Internet und natürlich auch in der realen Welt viel einfacher machen.
Offen sein für die Kritik an der eigenen Position, sich auch mal in Frage stellen und sich fragen, wo bezieht man seine Informationen her und wie macht man sich sein Bild? Das wird immer schwieriger und ich würde mal sagen, dass wir das Thema weiter behandeln, dass du nochmal ins Studio kommst und wir die Hallo Hut-Chroniken weiter bearbeiten, das Thema Querfront und auch Verschwörungsideologien weiter bearbeiten. Johannes, ich danke dir.
Gerne.
Für das Gespräch und wer sich die Artikel, die Aluhut-Chroniken nochmal anschauen will, kann das gern tun. Auf der Seite lirabelle@blogspot.de. Ich werde es gleich nochmal verlinken. Da gibt es die aktuellen Artikel und demnächst im Studio von Radio Frei. Danke dir, Johannes, und noch einen schönen Tag.
Ebenso.
Tschüss. Tschüss.